Hallo Bernadette, ich habe eine Frage. Was ist weniger sexy, Produktdatenpflege oder Produktabkündigung?
Hi Anselm, du, keine Ahnung. Ist, glaube ich, beides schwierig. Aber lass uns heute mal über Produktabkündigungen reden.
Ja, mach mal so. Und damit herzlich willkommen an dich als Hörerin und Hörer des Podcasts Produktmanagement Impuls. Hier geht es um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Bernadette von Wittern ist Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung für Produktmanager und Produktmanagerinnen. Anselm Zehbner, das bin ich. Ich bin Gründer der EvolutionX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanagement in der Industrie entwickelt wird und 30 mal schnellere Kundenbefragung ermöglicht, was die Sicherheit im Go-to-Market und beim Produktlaunchen vergrößert. Und damit will ich jetzt heute zu dem Thema und zum Problem kommen, was viele haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, ja, die meisten trauen sich's gar nicht so sehr anzusprechen. Ja, man hat da so ein Produkt und vielen ist es oft bewusst, dass dieses Produkt irgendwann keine große Zukunft mehr hat. Und da kann man jetzt sagen, dass alle Produktabkündigungen immer aus einem schönen strategischen Projekt herauskommen. Aber ich weiß gar nicht, wie oft solche Produktportfolioanalysen gemacht werden. Denn sind wir mal ehrlich, ich meine, Bernadette, wie fühlt sich so ein Produktmanager, der für Produkte zuständig sind, die am Ende eines Lebenszyklus sind?
Ja, es ist schon ein bisschen ein unsexy Thema, wie du ja schon im Teaser auch gesagt hast, ne? Produktabkündigungen ist ja vielleicht auch ein bisschen ein schmerzhaftes Thema. Etwas ist alt, ne? Etwas ist schon lange auf dem Markt und ihr habt jetzt auch weniger Nachfrage, ne? Oder ist einfach auch unattraktiv. Und was passiert jetzt damit? Und man muss natürlich das vielleicht auch ein bisschen differenziert sehen. Da kommen wir ja dann auch gleich noch drauf, wie findet man heraus, was so die Abkündigungskandidaten sind. Ne, weil es ist ja nicht nur das Produkt am Ende des Produktlebenszykluses, sondern es ist ja vor allen Dingen auch das Produkt am Ende des Technologielebenszykluses. Ne, wenn das Produkt dann halt wirklich vielleicht auch eine alte Technologie nutzt und es schon attraktivere, neuere Lösungen gibt. Und wenn er jetzt Produktmanager eben für genau solche Produkte ist, dann denke ich mir schon oder sehe ich auch viel so im Feld, ne, mit den Produktmanagern, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe. Oder kannst du mir natürlich auch vorstellen oder, ne, überlegst du selber mal. Das macht natürlich auch ein bisschen was mit deinem Selbstwertgefühl, weil das auch die und mit deinem Standing als Produktmanager im Unternehmen. Weil auch das Management oder die Geschäftsleitung, die guckt natürlich auf die Innovationsseite, ne? Was kommt da vorne rein? Die interessieren sich dafür. Da ist auch eine hohe Investitionsbereitschaft nach deinem, ich sage es mal, genauso flapsig, ne? Ollen Kamellen. All für die interessiert sich keiner mehr. Ne? Oder das läuft ja. Man setzt vielleicht auch voraus, ha ja, das läuft ja. Und wenn du dann auch mal ein bisschen Budget brauchst für eine Marketingkampagne oder für, ne, für eine Aktion, irgendwas machen zu wollen, vielleicht muss man auch was umstellen, keine Ahnung, sehr so kleine Stellhebel wie jetzt irgendwie neue Verpackung oder, ne, oder neue, ja, neues Design etc.
Messaging, ja.
Ja, am Messaging ein bisschen was drehen. Und wenn du dafür dann Geld willst, dann sitzt da die Spendierhose vielleicht nicht ganz so locker, wie wenn es jetzt um zukunftsfähige neue Dinge geht. Da muss ja schon mal
Nicht
Geld
umsonst
reinkommen.
heißt ja bei uns im Podcast auch, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Das
Ja.
haben wir uns ja nicht umsonst ausgedacht, als wir den Podcast gestartet haben, weil natürlich will man auch an den Prestigeprojekten arbeiten und am liebsten Projekte haben, die alle richtig cool finden. Ja, und ja, da ist natürlich die Frage, bin ich jetzt hauptsächlich für so ein Produkt verantwortlich Oder habe ich auch noch andere Produkte, die laufen, die vielleicht in einer anderen Phase des Produktlebenszyklus sind? Weil natürlich auch am Ende keiner sägt ja den Ast gerne ab, auf dem man sitzt. Und wenn es sich jetzt hier um ein Hauptprodukt handelt, dann ist es trotzdem eine Tätigkeit, die man ausführen muss, die einem auch die Zeit fressen wird. Aber vielleicht ist es ja auch was Positives. Vielleicht hat es ja auch was Reinigendes. Das ist ja genauso wie, wenn wir vom Produktmanager sprechen, der leider manchmal zur goldenen Edelmülltonne wird. Man muss auch zu Dingen Nein sagen, um wieder Ja sagen zu können zu anderen Tätigkeiten. Aber ja, wir widmen uns heute in dieser Podcast-Folge eben nicht sofort der Innovation an sich, sondern eher erstmal diesem ernsthaften Thema.
Ich glaube auch, dass das ein ziemlich cooles Lernfeld ist für jeden Produktmanager, wo man sich auch beweisen kann. Deswegen ist es vielleicht auch oder häufig auch so wie so eine Einstiegsrolle, ne? Also dass man wenn man jetzt Verantwortung für ein Produkt übernehmen kann oder für eine Produktgruppe übernehmen kann, dass man da vielleicht eher so die etablierteren Produkte schon bekommt. Und oder die einfach vielleicht auch einen kleinen Anteil am Portfolio ausmachen. Und wenn man das aber gut macht, ne, und wenn man da auch einfach vielleicht noch rausholt, also es schafft rauszuholen, was noch rauszuholen ist, und vielleicht auch dann Potenziale aufdeckt, wie man das Ganze jetzt auch noch weiterentwickeln kann, dass das schon auch eine gute Chance ist, zu zeigen, was man kann, wie man denkt, dass man Produktmanagement-Know-how eben halt oder diese Denkweisen auch hat und da sich auch gut hervortun kann. Wenn ich jetzt sage, ne, Produkte, die am Ende des Lebenszyklus sind, was sollen wir da neu auftun? Da vielleicht noch, ihr habt ja mal in einer anderen Podcast-Folge von uns sicherlich schon mal den Spruch gehört, don't fall in love with the product, fall in love with the problem. Ne? Und wenn ein Produkt am Ende seines Lebenszyklus ist, ist das Problem ja noch nicht weg. Ne? Das Problem, das das Produkt beheben soll. Und das bedeutet, das Problem wird auf eine neue Art und Weise gelöst. Und da gibt's ja dann auch wieder, also du als Produktmanager hast ja dieses Marktwissen, Kundenwissen, Anwenderwissen. Und dieses Wissen ist ja wichtig, um auch dann ein Produkt in eine neue Generation überzuführen. Aber wir bleiben bei der Abkündigung heute. Wie geht denn das überhaupt? Ne?
Oder wie startet das? Ja, also was sind eigentlich typische Aufhänger, warum sowas losgeht, so eine Abkündigung? Ja, und da gibt es natürlich auch ein paar externe Faktoren. Ja, also wenn sich der strategische Fokus des Unternehmens ändert, dann hat das mit dir als Produktmanagerin oder Produktmanager nicht so viel zu tun, sondern die Entscheidungen fallen woanders auf einer anderen und höheren Ebene. Da kann sowas natürlich wertvoll sein, weil jedes Unternehmen hat natürlich begrenzte Ressourcen. Also muss man schauen, was will man weiterverfolgen und was nicht. Also, und da kommen wir ja gleich auch noch zu, wie tut man es konsequent oder weniger konsequent. Ähnliches Ding ist ja natürlich auch, wenn Bauteilabkündigungen gibt oder wenn regulatorische Anforderungen sich ändern. Dann stellt man sich natürlich die Frage, fassen wir da das Produkt nochmal an oder nicht? Also nicht, wäre dann wieder hier die Entscheidung für eine Abkündigung. Und damit kommen wir zu einem Thema, was ich bei manchen Unternehmen auch bewundere, ist, es geht nicht immer nur darum, ganz, ganz viele Produkte in der Liste gelistet zu haben, sondern ich bewundere auch Unternehmen, die öfters mal so Komplexitätsreduktionsprojekte machen und einfach sagen, ja, vielleicht haben wir jetzt zu viele Varianten von einem Produkt und vielleicht müssen wir die Varianten wieder reduzieren. Das ist vielleicht nicht die große Abkündigung, die ganz mutige Abkündigung, aber das ist einfach so da die Portfoliopflege. Und letztendlich gibt es als Möglichkeit auch Cost-Down-Projekte, die natürlich auch öfters mal initiiert werden.
Das sind so die typischen Anlässe, ne, für diese Diskussion. Wird jetzt ein Produkt abgekündigt oder nicht? Und ich habe eben ganz oft so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, dass da viel Unsicherheit bei diesem Thema dabei ist und dass sie nicht genau wissen, wie das geht, ne? Weil das kommt eben auch oft die Frage, behandeln wir das im Training, ne? Sprechen wir darüber oder wie macht man das? Und ich habe das ist tatsächlich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ausgeblendet, weil es natürlich schon Teil auch des Trainings ist. Aber die Antwort, ne, wie geht die Abkündigung, ist eigentlich ja auch nicht anders als so, wie Produktmanagement eben funktioniert. Ne? Also die kurze Antwort auf diese Frage ist strategischer Produktbusinessplan. Ne? Ergebnisse der Marktanalyse, der Kundenanalyse auswerten, dann eben eine Zielsetzung machen und Maßnahmen planen und überlegen, was kostet's, was bringt's. Eigentlich ist das die Antwort, ne? Was kostet's, was bringt's, dieses Produkt. Um dann eben eine Entscheidung treffen zu können, ob es fortgeführt wird oder nicht.
Dazu habe ich eine Frage. Also du sagst, also und das ist ja spannend, jetzt sind wir schon in den Lösungsteil unseres Podcasts hier gegangen. Wenn ich jetzt vor 5 Jahren geschrieben habe, im strategischen Produktbusinessplan 2025 wird dieses Produkt gesunsettet oder wie man es auch immer sagt, depreciated, dann schaue ich da rein und sage, jetzt geht's zu Ende. Oder wie entscheide ich mich dann jetzt in diesem Jahr für eine Empfehlung zum Ausphasen?
Na, also der strategische Produktbusinessplan als Output oder ne Arbeitstool eines Produktmanagers. Natürlich einmal gemacht am Anfang, wenn das Produkt neu entwickelt wird. Und dann ist es ja aber keine Sache, die dann einfach in der Schublade verschwindet, sondern es ist ja dann ein lebendes Arbeitsinstrument des Produktmanagements, sodass also für das Produkt über den Lebenszyklus hinweg dieser Businessplan weiter gepflegt wird. Bei manchen heißt er dann auch Marketingplan. Ne? Aus dem Businessplan wird der Marketing für das Produkt. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das immer so genau plant, dass man sagt, ne, also das Produkt hat jetzt irgendwie 7 Jahre Lebenszyklus und danach phasen wir es aus. Also klar, diese Prognose oder diese Bewertung ergibt sich vielleicht auch einfach so ein bisschen aus den Erfahrungswerten im Unternehmen und auch was die Technologie und so weiter anschaut. Wenn das dann soweit ist, das merkt man ja, ne, das merkt man einfach anhand der Umsatzzahlen dann, die ja dann auch rückläufig sind und die Anfragen, die rückläufig sind, dann muss man es eben entsprechend bewerten, ne? Also eine von diesen Anlässe, die wir gerade vorhin genannt haben, es gibt einen strategischen Fokus, verändert sich oder Cost-Down-Projekt oder Bauteilabkündigung oder regulatorische Anforderungen und so weiter, ne? Wenn das also so die initiale Auslöser einer solchen Überlegung ist, dann muss ich mir natürlich einfach auch nochmal in die Marktanalyse reingehen. Und vor allen Dingen auch in das Thema, was kostet's, was bringt's. Und um das vielleicht nochmal ein bisschen bildhafter darzustellen, da habe ich mal eine ganz tolle Metapher auch gelesen bei meinen Kollegen von Product Focus. Die bezeichnen diese Produkte als Eisbergprodukte oder Kokosnussprodukte. Ne, also Eisberge, ihr wisst alle, beim Eisberg, da schaut nur so eine kleine Spitze aus dem Wasser raus und unten ist der dicke Klotz sozusagen und das, was überhalb der Wasseroberfläche ist, das ist der Umsatz, der mit dem Produkt noch gemacht wird und unten drunter hängt der ganze Kostenbatzen und Aufwandbatzen, also da sind auch so, ne, ist die Produktpflege aufwendig, die Lagerhaltung, die Beschaffung von Bauteilen etc., ne, der Schulungsaufwand, Service, keine Ahnung was.
Ein Riesenklotz.
Ja, ein Riesenklotz an Aufwand, der Kosten produziert und nur eine kleine Spitze, die aus dem Wasser ragt. Es liegt wahrscheinlich sehr nahe, dass man, wenn man solche Produkte identifiziert, ne, also wenn dieser Abkündigungskandidat ein Eis ist, dass dann die Empfehlung lauten muss, so schnell wie möglich abkündigen, weil diese Produkte mehr Aufwand produzieren, als dass sie Nutzen bringen. Das bedeutet, sie haben einen direkten Impact auf die gesamte Profitabilität des Unternehmens, ne? Und das wollen wir nicht. Also weg damit. Und demgegenüber stehen die Kokosnussprodukte und Kokosnüsse schwimmen auf der Oberfläche, auf der Wasseroberfläche und dann ist eben mehr überhalb der Wasseroberfläche als unterhalb der Wasseroberfläche von so einem Kokosnuss. Und diese Kokosnuss ist natürlich nur sehr klein. Ja, also es ist ein kleiner Umsatz, ein kleiner Sache, die man eben rausziehen kann, aber demgegenüber steht ein ganz, ganz kleiner Aufwand. Und das sind so Sachen, die tun ja nicht weh, ne? Also das kann man mitlaufen lassen, das kann man noch abschöpfen, was geht, ne? Die Kokosnüsse noch einsammeln. Demgegenüber steht ja auch kein großer Aufwand. Also das sind Produkte, Kandidaten, die man am Leben lassen kann oder einfach noch mitziehen kann. Genau, ne? Also hier einmal diese Bewertung Kosten Nutzen für das Produkt und fürs gesamte Unternehmen. Das ist sicherlich ein Aspekt, den man dann anschauen muss, wenn man das überlegt. Der zweite
Aspekt. Was gibt's noch für Aspekte?
Ja, der zweite Aspekt, den man sich unbedingt angucken muss, ist auch natürlich, welche Rolle spielt denn das Produkt insgesamt im Portfolio? Es gibt, wir alle kennen das auch, in der Industrie gibt es oftmals Produkte oder Produktfeatures, Accessoires, die hat man, weil sie vielleicht in Ausschreibungstexten gut aussehen und dafür sorgen, dass man eben in die engere Auswahl reinkommt automatisch. Ne? Und oder es sind Produkte, die eben von strategisch wichtigen Kunden gebraucht werden oder ähnlichem. Das muss man bewerten. Dementsprechend ist so auch so eine Frage, phasen wir ein Produkt aus oder nicht, auch etwas, woran sicherlich auch andere Abteilungen beteiligt sind im Entscheidungsprozess. Dass man da vielleicht auch mal einen Vertrieb oder ähnliches befragt. Da habe ich auch eben ein Beispiel aus meiner eigenen beruflichen Praxis, die auch so ein bisschen auf den dritten Faktor geht. Was ist denn der strategische Fokus im Unternehmen? Also da hatten wir eben auch ein Shift, also ein Wechsel im strategischen Fokus. Wir hatten also ein großes Laserportfolio. Es war so ein bisschen wild gewachsen in verschiedene medizinische Applikationen hinein. Und das Unternehmen hat die an einem Punkt einfach die Entscheidung getroffen zu sagen, wir konzentrieren uns auf Urologie. Das soll jetzt unser Schwerpunktthema sein, erweitern da auch unser Portfolio hin. Das hat natürlich eigentlich fürs Laserportfolio bedeutet, dass alles, was nicht Urologie ist, eigentlich verschwinden muss. Und das war dann natürlich auch in gewisser Weise eine klare Entscheidung, die war auch schmerzhaft, ne? Weil dann war auch irgendwie so, aber es läuft doch, in manchen Bereichen läuft es doch ganz gut, das Produkt. Und wir haben da so viel rein investiert und warum sollen wir das jetzt aufgeben? Und da kamen natürlich auch Widerstände, auch aus verschiedenen Länderregionen und die dann auch gesagt haben, ja, okay, stopp, ne? Also dann wird jetzt das Produkt nicht einfach so abgekündigt und gekillt, diese Portfolioreihe, ne, oder diese Sparte, sondern wir müssen das halt entsprechend runterfahren, was die Produktpflege angeht, dass die Entwicklungskapazitäten dafür nicht blockiert werden. Ne, wir machen einfach so ein bisschen einen Freeze auf dem aktuellen Stand der Technik und schöpfen das dann noch ab, so gut es geht. Ne? Also das war eben auch der Lebenszyklus war in unterschiedlichen Regionen und in unterschiedlichen Ländermärkten auf unterschiedlichem Status. Während das jetzt hier bei uns in Europa sowieso schon auf dem absteigenden Ast sozusagen war, war das in anderen Märkten wie jetzt China, Asien noch auf einem sehr eher wachsenden Markt. Und dann wollten wir natürlich denen jetzt nicht dieses Potenzial wegnehmen. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, ihr nehmt das so. Und dann könnt ihr da auch die Kampagnen entsprechend machen, aber wir werden entwicklungsseitig nichts weiter dran ändern.
Ist ja auch wahrscheinlich, weil der Vertrieb in den Ländern ganz andere Kundenbeziehungen zu diesem Produktportfolio-Bereich hat. Und das muss man ja auch sehen, selbst wenn man bei einem Produkt, was nicht strategisch ist, nicht mehr so viele Entwicklungskosten hat, die Vertriebskosten und die Vermarktungskosten, die sind ja trotzdem groß. Also das kann schon auch eben immer ein Grund sein, wenn man nicht nur rein aus technologischer Sicht so ein Produkt betrachtet, sondern eben wirklich auch aus Vertriebs- und Marketingperspektive, weil im Vertrieb, je mehr unterschiedliche Kunden ich mit unterschiedlichen Applikationen betreuen muss, desto mehr Know-how in verschiedenen Bereichen muss ich im Vertrieb aufbauen, während vielleicht in der Entwicklung nur das Technologie-Know-how vorherrschen muss. Und das schafft natürlich auch extreme Kostenbasis an der Stelle.
Ja, ja, genau. Und wir hatten halt auch in Europa dann so ein bisschen den Anschluss verloren an Unternehmen, die sich auf diese anderen Produktsparten eben fokussiert haben und da eben auch andere Benefits für die Kunden und Anwender eingebaut haben, was wir nicht auf dem Schirm hatten. Dann, das heißt, diese Produkte haben ohnehin auch im Wettbewerb gar nicht großartig standgehalten, hätten einen hohen Vertriebs- und Marketingaufwand gehabt. Und so war das für Europa eben halt auch klar, okay, die phasen wir aus. Aber für andere Ländermärkte war es eine andere Situation. Ja.
Das ist ja eine spannende Frage, manchmal intern, weil man verschiedene Kollegen hat, die schon lange im Unternehmen sind und wo ein Produkt lange wirklich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil war, dann auch sich die Frage zu stellen, hängen wir vielleicht mehr an dem Produkt als die Kunden? Und manchmal hat man natürlich auch Legacy-Kunden, ja, aber was bringen einem Kunden, die auch nur noch die letzten Jahre mit diesem Produkt haben und sich eigentlich schon intern nach neuen Produkten orientieren und nach Nachfolgelösungen. Für die muss ich das nicht mehr zwingend im Regal halten, sondern wenn selbst die Kunden sich schon nach anderen Dingen umschauen, dann sollte das auch spätestens ein Signal sein.
Ja, und deswegen ist auch immer bei einer Lebenszyklusanalyse der Produktlebenszyklus im Zusammenhang mit dem Technologielebenszyklus zu beobachten, also zu betrachten, ne, und zu bewerten. Und wenn man jetzt hinten raus eben so Käufergruppen hat, da kennt ihr den Begriff, heißen die Laggards, ne, oder auch die Nachzügler, die dann vielleicht auch auf dem Produkt, also das gerne hängen bleiben, ne, oder auch einfach Schwierigkeiten haben, auf ein neues Produkt umzusteigen oder weil sie halt einfach so, wie soll ich sagen, am Habit, ne, an der Art und Weise einfach festhalten wollen und sich schwer tun mit der Veränderung. Aber diese Veränderung, die kommt ja zwangsweise, ne, wenn man einfach diese Technologielebenszykluskurve dann auch besteht und die ja dann auch wieder die nächste angesetzt hat, ne, und die neue Technologie auch den Sprung in die Mehrheit, ne, also in den vom frühen Markt, wo man so die Technologiebegeisterten ja anspricht und so weiter, hin zu dem Massenmarkt, wenn man das, kann man jetzt auf die Industrie schwierig übertragen, ne, von einem Massenmarkt zu sprechen, ne, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, also einfach der dicke Bauch an Käufergruppen dann. Wenn das eine neue Technologie ja dann geschafft hat, dann erobert diese neue Technologie ja auch einfach die Massenmärkte. Und das bedeutet ja dann auch, dass die Käufergruppen, also da kennt ihr diese Begriffe Early Majority, Late Majority und hinten raus eben dann die Laggards, das ist ja dann schon in gewisser Weise ein Selbstläufer, dass dann da diese Käufergruppen auch doch auf die neue Technologie umswitchen, weil die neue Lösung, also die neuen Produkte, die auf die neue Technologie ansetzen, die neue Lösung, deren Probleme ja besser lösen. Deswegen hier auch wieder der Spruch, ne, wenn ihr jetzt zum fünften Mal vielleicht hört, don't fall in love with the product, fall in love with the problem. Ne? Also wir sollten eigentlich Problemmanager und nicht Produktmanager heißen, weil wir uns eben mit dem Kundenproblem beschäftigen müssen.
Genau. Ja. Oder manchmal heißen sie ja auch Marktmanager, aber gehen wir mal, also ich möchte noch das Thema mit den Laggards, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil du als Produktmanager, du bist nicht verantwortlich für die Laggards oder für die langsamsten Kunden der Welt, sondern du bist dafür verantwortlich, dass in deinem Unternehmen Umsatzbringer da sind und dass dein Unternehmen profitabel läuft. Es gibt zwei, drei Ausnahmekategorien, die kennen wir vielleicht alle oder vielleicht sind es ein paar mehr, wo mit alten Produkten, die nicht mehr im Markt sind, noch extrem gut Geld verdient werden. Zum Beispiel in der IT-Industrie ist es, da gab es ja früher die Mainframe-Computer und viele Banken laufen immer noch auf Mainframe und eben so alten Core-Datenbanken. Da ist es teilweise manchen Unternehmen gar nicht möglich, davon wegzukommen und da wird auch noch gutes Geld für bezahlt, für quasi alte Technologie. Solche Sonderfälle gibt's ja. Und das sind dann natürlich Fälle, wo man sagt, okay, das läuft noch ziemlich profitabel, auch wenn das die Laggards sind. Ja. Aber man muss sich eben ganz klar bewusst sein, dass das kein Zukunftsgeschäft ist. Und da kommen wir auch schon so ein bisschen zu den Next Steps. Ja? Und was ist ein Zukunftsgeschäft und was nicht? Ehrlich mal, die meisten Leute wissen es doch. Also ich will jetzt hier mal ein bisschen pragmatisch starten und sagen, die meisten haben pragmatisch ein erstes Gefühl oder erste Hypothesen. Gibt es Handlungsbedarf oder gibt es Produkte, bei denen es jeder weiß? Dann kann man danach noch rational dran arbeiten. Aber wenn diese Punkte schon mal im Raum stehen, dann hat man einen Handlungsbeginn und weiß, ja, hier ist was zu tun. Und dann ist ja oft das Problem, finde ich intern im Unternehmen auch andere, die so denken, muss ich da Leute überzeugen? Und hier kann ich auch mal wieder ganz klar Werbung für Evolut machen. Ja? Also das Problem in vielen Unternehmen ist, dass man dann Dinge nur auf dem Flur löst über Gespräche, statt dass man auch mal sagt, ja, lass uns mal irgendwie eine Kundschaft in breiterem Sinne befragen. Wo sehen die denn den Trend? Und wenn man da merkt, ja, okay, da sagt jeder, ja, das war früher ein schönes Produkt, aber die Zukunft ist es nicht, dann ist auch so diesem Argument ein bisschen entgegengetreten, die Kunden sehen uns noch hier und da, deswegen müssen wir das im Portfolio behalten, was ganz oft solche Argumente sind. Während für den Kunden ist es doch schon längst fein, die wissen, sie bilden ihre neuen Leute gar nicht mehr auf den und den Themen aus. Ja. Da auch gerne mal wirklich sich mit dem Markt kurzschließen und in den Markt reingehen. Wenn da richtig nicht viel Liquidität und nicht viel Gewinn drin ist, kann man sich von Dingen verabschieden.
Ja, ich glaube auch, ne, was vielleicht so ein bisschen dieses Thema Portfolioanalyse, und das wäre ja auch ein Next Step, wann habt ihr denn das letzte Mal eine Portfolioanalyse gemacht und lohnt sich das vielleicht da mal wieder drauf zu gucken? Aber was diese Analyse so schwierig in Anführungszeichen macht, ne, wo man sagt, okay, wie geht das, ist das fehlende Marktwissen. Also ich glaube, man muss, um eine Portfolioanalyse machen zu können, muss man seinen Markt sehr gut kennen, im Sinne, was brauchen und wollen die Kunden und Anwender und natürlich auch, was Zahlen, Daten, Fakten in Bezug auf den Markt angeht, was Trends und weitere Einflussfaktoren auf den Markt bezüglich angeht. Das muss man wirklich einfach gut kennen und verstehen, wie das funktioniert. Weil wenn ich eine Portfolioanalyse rein aus der Technologiebrille heraus mache, dann ist es so ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, Bullshit-Bingo. Ne, dass dann halt die Produkte da irgendwo nach bestem Wissen und Gewissen und Gefühl irgendwie einsortiert werden, vielleicht noch auf Basis der eigenen Umsatzzahlen. Und dann fängt die Diskussion an, ja, können wir jetzt den Poor Dog echt ausphasen oder nicht? Oder was machen wir da damit? Ne? Also das muss man einfach wirklich im Zusammenhang sehen mit dem, was Kunden brauchen.
Wo sind die Kunden das Produkt? Wo sind die zahlungsbereit? Und ja, ich finde, unsere heutige Diskussion mag zwar vielleicht vom Aufhänger ein bisschen weniger sexy gewesen sein, aber wenn man sich das anschaut, dass man ja dafür verantwortlich ist und dass man im Zweifel sich den Raum schaffen muss dafür, dass das Unternehmen dir auch dankbar ist, dass du mutige Entscheidungen herbeiführst, dann ist es schon super spannend, ja. Und wir haben Themen besprochen, strategischen Produkt-Businessplan, Portfolioanalyse, wo mit der Bernadette eine hervorragende Expertin dabei ist. Wir haben Themen besprochen, wo ihr vielleicht für interne Diskussionen auch einfach Marktwissen braucht oder auch mal Kundendaten, wo Evolut, also meine Firma, auch helfen kann. Das heißt, ihr habt hier Möglichkeiten, aktiv zu sein. Und müsst euch nicht treiben lassen, müsst nicht an Produkten länger hängen, die einfach gerade nicht so das einbringen, was euer Unternehmen braucht. Ja, Unternehmen haben das Ziel, profitabel zu sein, müssen das. Und insofern sage ich, danke Bernadette für diese Folge heute wieder. Und auch dir als Hörer, danke fürs Zuhören.
Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben einen guten Überblick auch gegeben und vielleicht ein bisschen ja, Schwere aus dem Thema rausgenommen. Und die Message ist wie immer, bleibt dran. Marktanalyse ist einfach ein wichtiges Thema im Produktmanagement. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, habt eine erfolgreiche Woche.